NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Tag zusammen. Wenn ein CDU-Abgeordneter in einem Chat mit Sieg Heil grüßt, dann muss das Konsequenzen haben. So einen Fall gibt es in Sachsen-Anhalt. Dazu haben wir gleich Einzelheiten. Wir informieren über eine bevorstehende Kartellbeschwerde der Europäischen Union gegen den Internetkonzern Amazon sowie über die Kfz-Steuer für Riesenautos bei uns, die hochgehen soll, diese Steuer ab 2021. Außerdem, der Online-Dienst Twitter hat mehr als 170.000 Konten gelöscht, auf denen Propaganda der chinesischen Regierung verbreitet worden sein soll. Und es geht um den heutigen Internationalen Tag gegen Kinderarbeit. Als erstes aber in Bericht und Kommentar das Corona-Konjunkturpaket. Das Bundeskabinett hat es heute beschlossen. Mit sehr viel Geld soll die Flaute abgepuffert werden, die seit Wochen die deutsche Wirtschaft beeinträchtigt, von Solo-Selbstständigen bis hin zu Großkonzernen. Darüber habe ich mich vorhin mit Tobias Betz aus unserem Hauptstadtstudio unterhalten und habe ihn gebeten, zur Erinnerung vielleicht doch noch mal die Hauptpunkte dieses Konjunkturpakets zu erwähnen.
Ja, das Konjunkturpaket, das hat ja insgesamt 57 Punkte. Darauf hat sich die Große Koalition ja geeinigt. Und jetzt sind wir in dieser Phase, in der das Konjunkturpaket im Grunde geöffnet wird und in Gesetze gegossen wird. Also werden jede Menge Gesetze jetzt demnächst noch entschieden, auch noch vor der Sommerpause. Heute das Kabinett zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Und dann hat man sich quasi den inhaltlichen Teil Steuern gleich mal rausgenommen. Deswegen kommt jetzt relativ schnell die Mehrwertsteuersenkung auf den Weg. Ab dem 1. Juli fällt sie von 19 auf 16%, bleibt aber befristet bis Ende des Jahres. Also man erhofft sich dann, dass die Verbraucher ja die eine oder andere Anschaffung, die vielleicht für später geplant war, zum Beispiel der Waschmaschinenkauf, der Autokauf, jetzt vorziehen, weil es billiger wird. Das könnte die Konjunktur wieder antreiben. Aber es kommen auch noch andere Punkte, wie der Familienbonus, 300 Euro pro Kind, 150 Euro ab September, also dann einmal 150 Euro im September, 150 Euro im Oktober. Es sind noch weitere Punkte natürlich im Konjunkturpaket, die sind noch nicht herausgekommen. Zum Beispiel die Entlastung der Kommunen. Da will der Bund ja relativ viele Kosten übernehmen von den Kommunen. Allerdings muss dafür noch das Grundgesetz geändert werden. Und da schauen wir gespannt Richtung Herbst auf jeden Fall.
Das ist ja nun wirklich, Sie haben es gesagt, ein Riesenpaket mit ganz vielen Unterabteilungen. Das muss anschließend nicht nur im Kabinett beredet werden und beschlossen werden, sondern es muss auch durchs Parlament. Ist das nur eine Formsache?
Ich glaube, es ist reine Formsache, was die Zustimmung generell angehen wird. Aber was im parlamentarischen Verfahren schon kommen wird hier und da, das ist heute auch angeklungen, dass es schon im Detail einzelne Änderungen geben kann. Viele Sachen müssen ja durch Bundestag und Bundesrat. Nehmen wir uns die Mehrwertsteuersenkung, den Familienbonus. Dafür gibt es eine Sondersitzung am 29.06. Also da, denke ich, wird es relativ schnell gehen. Aber ich habe es ja schon erwähnt, Entlastung der Kommunen. Ich glaube, da gibt es die ein oder andere Änderung mit Sicherheit noch, auch im parlamentarischen Verfahren. Genauso auch, was ja heute auf den Weg gebracht worden ist, die Kfz-Steuer gekoppelt am CO2-Verbrauch. Da haben einzelne Abgeordnete heute schon gesagt, naja, die ein oder andere Änderung wird es wohl eben im parlamentarischen Verfahren dann noch geben.
Das werden wir gleich auch noch ausführlicher besprechen. Es gab heute auch Kritik der Opposition, vor allen Dingen an welchen Punkten?
Die Linke hat sich den Familienbonus vorgenommen, hat gesagt, naja, das ist eigentlich viel zu wenig, diese Einmalhilfe insgesamt 300 Euro. Familien, die zweimal ihren Cent umdrehen müssen und alles ansparen, denen hilft es da langfristig wenig. Die müssten langfristig mehr entlastet werden, Hilfen müssten da dauerhaft kommen. Die FDP zum Beispiel kritisiert, dass die Mehrwertsteuer befristet gesenkt wird. Sie hätte sich gewünscht, eine dauerhafte Entlastung, genauso auch eine dauerhafte Entlastung generell für Unternehmen. Oder auch die sofortige Abschaffung des Solidaritätszuschlages, der kommt ja erst zum 01.01.2021. Die Grünen haben kritisiert die CO2-gekoppelte Kfz-Steuer, dass da eigentlich noch zu wenig passiert ist. Also das müsste eigentlich noch teurer werden, haben sie sich gewünscht.
Informationen von Tobias Betz aus Berlin. Vielen Dank. Ja, das also ist der Wumms, das Konjunkturpaket der Bundesregierung gegen die Folgen der Corona-Pandemie. Doch wie stark wumst es eigentlich dadurch in der deutschen Wirklichkeit? Manche haben Zweifel, Bundesfinanzminister Olaf Scholz nicht.
Man kann ja an allem rumnageln. Man kann sowieso auf der Welt zu denen zählen, die in der Ecke sitzen und sagen, es wird definitiv alles schlecht ausgehen. Aber ehrlicherweise kann man kein Land regieren, wenn man so eine Haltung hat.
Die Meinung von Olaf Scholz. Hier kommt die von Thorsten Huhn.
Sie waren fleißig. Sie haben viel getan, um zu gucken, was Sie alles machen können. Sie saßen bis tief in der Nacht über Gesetzestexten. Sie haben auf allen Konten des Staates nachgeschaut. Und da ist noch etwas vorhanden. Weil Deutschland in den letzten Jahren relativ zurückhaltend war bei den Ausgaben und weil die Wirtschaft brummte. Außerdem bekommt Deutschland immer noch günstige Kredite auf den internationalen Märkten. Und nun wagen Sie den großen Wumms, wie es Finanzminister Scholz gerne nennt. Er öffnet seine Schatulle und verteilt Geld. 130 Milliarden Euro wert ist das derzeit diskutierte Paket. Es wird sicherlich noch mehr werden. Wir wollen aus der Krise raus mit voller Kraft. Das ist der Leitspruch der Politik. Das ist im Prinzip nicht falsch. Die Politik muss versuchen, die Wirtschaft so schnell wie möglich wieder ins Laufen zu bringen. Da ist es auch richtig, Branchen oder Sparten übers Wasser zu halten, weil sie im Moment nicht arbeiten können. Wie die Kulturbranche zum Beispiel, die im Moment so gut wie kein Geld verdienen kann, weil wegen Corona größere Zuschauermengen nicht zusammenkommen sollen. Diesen Menschen zu helfen ist richtig. Es ist auch nicht falsch, die Menschen zum Konsumieren anzuhalten und ihnen dabei zu helfen. Aber ob ein Computer oder eine Waschmaschine gekauft wird, weil sie 3% billiger sind, das bezweifle ich. 3% von 1000 Euro, das sind nach Adam Riese 30 Euro. Kann das jemand zum Kauf verleiten? Ich glaube es nicht. Wer jetzt verunsichert ist wegen Corona und den Begleiterscheinungen, wird keine große Anschaffung tun. Das Geld wird verpuffen. Zudem ist der bürokratische Aufwand sehr groß. Da wäre es besser, das Geld, immerhin 20 Milliarden Euro, zu nutzen, um Deutschlands Wirtschaft noch zukunftsfähiger zu machen. So wie es der Ökonom Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, vorschlägt. Mehr in die Zukunft investieren und eine langfristige Transformation einleiten zu mehr Nachhaltigkeit, zu neuen Technologien und zur Digitalisierung. Aber es ist auch klar, dabei darf man die Lage der Menschen nicht aus den Augen verlieren.
Der Kommentar im Echo des Tages von Thorsten Huhn. Und nochmal die erhofften Folgen des Corona-Konjunkturpakets aus Berlin. Aus Sicht von Wirtschaftsminister Peter Altmaier kann Deutschland einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Wirtschaft wieder anspringt. Und zwar nicht nur bei uns, nicht nur im Inland, sondern auch in Europa und der Welt. Die Bundesrepublik sollte so wörtlich Konjunkturlokomotive sein, so Altmaier heute nach einem Treffen mit Wirtschaftsvertretern. Martin Polanski.
2022. Im übernächsten Jahr soll Deutschland wieder auf dem Vor-Corona-Niveau sein. Diese Perspektive nennt Wirtschaftsminister Altmaier nach Videokonferenzen mit mehreren Branchenverbänden. Und Altmaier setzt auf erste Wachstumsanzeichen schon in der zweiten Hälfte dieses Jahres. Das Konjunkturpaket soll dafür einen entscheidenden Schub geben. Mehrwertsteuerabsenkung, Steuererleichterungen für Unternehmen und Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Firmen. Das heißt, es gibt Zuschüsse bis zu 150.000 Euro für Fixkosten wie Mieten. Insbesondere die Gastronomie, Bars und Reisebüros sollen profitieren. Insgesamt 25 Milliarden Euro will die Bundesregierung dafür bereitstellen, sagt Altmaier.
Wir wollen, dass alle mittelständischen Unternehmen in den Genuss dieser Förderung kommen können. Wir haben die Umsatzschwellen gesenkt. Wir werden bei der Mehrwertsteuerabsenkung so unbürokratisch wie möglich vorgehen.
Der Zentralverband des Deutschen Handwerks und die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände begrüßen die Konjunkturhilfen. Jetzt gehe es darum, diese auch schnell und unbürokratisch umzusetzen. Es brauche Mut zu Investitionen, sagt Arbeitgeberpräsident Kramer.
Das Ziel dieses ganzen Konjunkturprogramms muss zwei Dinge erfüllen. Erstens, wir müssen kurzfristig, also in der zweiten Jahreshälfte, die ersten Effekte erzielen. Deswegen ist es auch richtig, jetzt das Feuer anzufachen. Und das zweite Ziel muss sein, dass wir Vertrauen schaffen.
Manche Koalitionspläne aus der Zeit vor Corona müssten nun gestrichen werden. Etwa ein Recht auf Homeoffice oder die Einschränkung von befristeter Beschäftigung, so Kramer. Handwerkspräsident Wollseifer plädiert dafür, die Sozialversicherungsbeiträge bei 40% zu deckeln, und zwar länger als bis 2021, wie es bisher im Konjunkturpaket vorgesehen ist. Altmaier will sich in der Krise weiter eng mit den Wirtschaftsverbänden austauschen. Sein Ziel sei es, den Unternehmen auch weniger Bürokratie aufzubürden. In den Verhandlungen um das Konjunkturpaket sei er mit seinen Ideen noch nicht durchgedrungen, sagt Altmaier, aber er setze auf einen Lernprozess aller Beteiligten.
Im Suff Autofahren ist teuer, zu Recht. Ich sag nur Bußgeld. Im SUV-Fahren kostet in Zukunft auch mehr Geld. Es geht um die sogenannten Sports Utility Vehicles, also die unnötig großen Pkw, die oft auch echte Spritschlucker sind und Umweltverpester. Die Kfz-Steuer wird erhöht für SUVs, die ab dem kommenden Jahr gekauft werden. Das hat auch das Bundeskabinett heute beschlossen. Die Grünen sprechen in der Reaktion von Symbolpolitik, die Automobilbranche von einem fairen Kompromiss. Angela Tesch.
Damit würden klare Anreize für eine klimafreundlichere Mobilität gegeben. Das teilt Bundesfinanzminister Scholz nach der Sondersitzung des Kabinetts mit. Für Erstzulassungen von Pkw ab Januar sollen gestaffelte Steuersätze eingeführt werden. In der ersten Stufe mit CO2-Werten über 95 bis 115 Gramm pro Kilometer bliebe es bei 2 Euro je Gramm pro Kilometer. In der höchsten Stufe für Autos, die über 195 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen, wären künftig 4 Euro fällig. Die 10-jährige Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge wird bis längstens 2030 gewährt. Steuervergünstigung werde es auch für besonders emissionsarme Autos und leichte Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen geben, die von Handwerksbetrieben oder zur Personenbeförderung genutzt werden. Als Symbolpolitik kritisiert der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Anton Hofreiter, die geplante Reform. Gebraucht würde stattdessen ein wirksames Bonus-Malus-System, damit Käufer eines überdimensionierten Spritschluckers die Prämie für ein emissionsfreies Auto bezahlten.
Abgeordnete von Parteien sind nicht alle auf Linie. Einige gelten als sehr progressiv, andere als extrem konservativ. In der Regel kommen die Parteien damit auch gut klar, denn Meinungsvielfalt gehört natürlich zur Demokratie. Die CDU Sachsen-Anhalt hat aber zum wiederholten Mal Probleme durch Mitglieder mit rechtsextremistischen Haltungen. Heute ist der Kreistagsabgeordnete Kai Mehlis aus der CDU ausgetreten, um einem Parteiausschluss zuvorzukommen. Die Verbindungen in dem Fall reichen hinein bis ins Neonazi-Milieu. Stefan Schulz.
Dem CDU-Landesvorsitzenden Holger Stahlknecht liegt ein Chatverlauf vor, aus dem hervorgeht, dass Mehlis Kontakt zu einer rechtsextremen Prepper-Gruppe hatte.
Im Augenblick haben wir einen Chatverlauf, der zeigt, dass diese Äußerung Sieg Heil, Gratulation, Herr Hauptmann, gefallen ist. Und das, was uns vorliegt, reicht aus, um zu sagen, ein solches Gedankengut und solche Sprechweise sind mit den Zielen meiner Partei, unserer CDU, nicht vereinbar.
Am Vormittag hatten sich die 24 Mitglieder des CDU-Landesvorstandes einstimmig für einen Parteiausschluss von Kai Mehlis ausgesprochen. Rüdiger Erben, der innenpolitische Sprecher der SPD, will weitere Aufklärung im Fall Mehlis. Der Lokalpolitiker war nicht nur Mitglied in der CDU, sondern er engagiert sich auch in einer schlagenden Burschenschaft und im Reservistenverband der Bundeswehr. Zu der Prepper-Gruppe, die sich für einen Rassenkrieg bewaffnen wollte und zu der Mehlis Kontakt hatte, gehörte auch ein Zahnarzt, der zum Corona-Krisenstab des Burgenlandkreises gehörte, sagt Erben.
Ich habe mit der Person ja über mehrere Wochen gemeinsam im Stab des Burgenlandkreises während der Corona-Krise gearbeitet. Ich habe nicht den leisesten Verdacht geschöpft in dem Zusammenhang. Das zeigt aber auch, wie wichtig ist, dass mit wachsamem Auge die Behörden gerade auch diesen Bereich sich anschauen. Und ich habe schon eine ganze Menge Fragen, unter anderem Fragen auch an den militärischen Abschirmdienst, der ja eigentlich für solche Dinge zuständig ist.
Fragen hatte auch Henriette Quade von der Linkspartei. Nachdem in jüngster Zeit immer wieder rechtsextreme Aktivitäten von Bundeswehrsoldaten und Reservisten bekannt geworden sind, fordert sie eine umfassende Aufklärung. Sie will wissen, wie der Verein UNITA, das Hannibal-Netzwerk und die rechtsextremen Aktivitäten von einzelnen KSK-Elitesoldaten zusammenhängen.
Und hier braucht es endlich eine konsequente Aufarbeitung. Das beginnt mit einer Benennung des Problems.
Kai Mehlis, der zu einem ehemaligen Mitarbeiter der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt gesagt haben soll, Glückwunsch und Sieg Heil, mein Hauptmann, ist inzwischen auch von seinem Posten als Vizechef des Arbeiter-Samariter-Bundes in Sachsen-Anhalt zurückgetreten.
Hier zur CDU Mecklenburg-Vorpommern. Da haben einige womöglich die Sektkorken knallen lassen, denn die CDU im Norden, im Nordosten, liegt in Wahlumfragen vor der SPD. Das war längere Zeit nicht mehr so. Heute gibt es aber auch Negativschlagzeilen für die dortigen Christdemokraten. Sie drehen sich um den Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor, der Landesvorsitzender der Partei werden möchte. Amthor soll für eine Firma Lobbyarbeit gemacht haben, von der er selbst Aktien besitzt. Einzelheiten von Lothar Lenz.
In einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier habe Amthor um politische Unterstützung für das Unternehmen gebeten, das sich mit Anwendungen künstlicher Intelligenz beschäftigt. Amthor selbst räumt sein Engagement für das New Yorker Unternehmen in einer Stellungnahme gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio ein und bezeichnet die Angelegenheit wörtlich als Fehler. Er habe seine Nebentätigkeit für die Technologiefirma namens Augustus Intelligence der Bundestagsverwaltung auch angezeigt, inzwischen aber eingestellt. Anteilsoptionen des Unternehmens, so Amthor weiter, habe er nicht ausgeübt. Der 27-jährige Jurist Philipp Amthor stammt aus Ueckermünde und ist der zweitjüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Innerhalb der CDU gilt er als konservativ. In Mecklenburg-Vorpommern ist Amthor zurzeit einziger Kandidat für den Landesvorsitz seiner Partei.
Lothar Lenz für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vor lauter Covid-19 haben wir länger nichts gehört über den Brexit. Der ist ja zu Jahresbeginn in Kraft getreten. Und bis zum Jahresende soll es ein Abkommen geben, das die Einzelheiten regelt. Die dazugehörigen Verhandlungen Großbritanniens und der EU sind aber zäh. Heute nun heißt es aus Brüssel, eine Verlängerung der Übergangsphase über das Jahresende hinaus ist vom Tisch. Stefan Überbach weiß wieso.
Es bleibt dabei, die Zeit läuft ab und das schon bald. Denn London ist anders als die EU nach wie vor nicht dazu bereit, die Übergangsfrist, in der zunächst alles beim Alten bleibt, um ein oder zwei Jahre zu verlängern. Kommissionsvizepräsident Mario Šefčovič sagte nach einer Konferenz mit Vertretern der britischen Regierung, nach seiner Einschätzung sei das jetzt das Ende dieser Debatte. Dabei gibt es nach Ansicht der EU-Kommission noch sehr viel zu tun.
We still have lots of work to do.
Zum Beispiel bei der Umsetzung des Austrittsabkommens, das unter anderem die künftigen Rechte der Bürger beider Seiten regeln soll und die Zukunft der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland, Kommissionsvize Mario Šefčovič.
That includes putting in place all necessary checks and controls for goods.
Das schließt die notwendigen Kontrollen aller Handelsgüter ein, die von Großbritannien aus nach Nordirland geliefert werden. Und es schließt ein die Anwendung von EU-Regeln für Zölle, für Tierhygiene und für den Gesundheitsschutz. Die bisherigen Vorschläge aus Großbritannien hält Brüssel für unzureichend. Sollte bis zum Jahresende kein Handelsvertrag zustande gekommen sein, droht ein ungeregelter, harter Bruch. Zölle, Importquoten und scharfe Grenzkontrollen wären die Folge. Am Montag will Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem britischen Premier Boris Johnson über den aktuellen Stand der Dinge sprechen. Im Sommer soll es dann zusätzliche Verhandlungsrunden geben. EU-Chefunterhändler Barnier wirft Großbritannien vor, die Gespräche in den vier wichtigsten Punkten zu blockieren, etwa was die Fischfangrechte in britischen Gewässern betrifft, die Zusammenarbeit von Polizei und Justiz oder faire Handelsregeln. Das Europaparlament will jetzt den Druck auf die britische Seite erhöhen. Umwelt- und Sozialdumping in unmittelbarer Nachbarschaft der EU darf es nicht geben, sagt die grüne Handelsexpertin Anna Cavazzini.
Und somit stärkt das Parlament den Verhandlungskurs von Michel Barnier nicht von bereits getroffenen vereinbarten Abzuweichungen. Die EU darf sich nicht von Johnson erpressen lassen.
Großbritannien müsse sich an die gemeinsam unterschriebene politische Erklärung im Austrittsvertrag halten, heißt es in einem Bericht, der nächste Woche beschlossen werden soll. Ansonsten werde es kein Handelsabkommen geben. Das Parlament muss einer Vereinbarung mit Großbritannien zustimmen.
Den Internetriesen Amazon hat die Europäische Union schon länger auf dem Kieker, weil die Firma angeblich kleinere Verkäufer auf der Plattform benachteiligt. Jetzt werden Konsequenzen absehbar. Laut der US-Zeitung Wall Street Journal hat die EU eine Kartellbeschwerde eingereicht. Sie droht mit Bußgeldern in Milliardenhöhe. Ralf Siener.
Seit über zwei Jahren recherchiert die Wettbewerbskommission unter Margrethe Vestager, also die oberste Kartellbehörde der EU, gegen Amazon.com. Es gibt bei der Wettbewerbskommission ein eigenes Amazon-Fallteam, das in den letzten Monaten eine Anklageschrift vorbereitet hat. Es sei richtig und an der Zeit, dass das von der Leyen-Team in Kürze ein Wettbewerbsverfahren gegen Amazon einleitet, betont der Handelsexperte im EU-Parlament Bernd Lange gegenüber dem ARD-Studio Brüssel. Nach Informationen von Kommissionsinsidern wird die formelle kartellrechtliche EU-Beschwerde gegen Amazon bereits in der nächsten oder übernächsten Woche an den US-Technologiekonzern übermittelt. Der Vorwurf, Amazon nutze mit Hilfe seiner herausragenden Algorithmenkompetenz seine Doppelrolle aus als Marktplatzbetreiber und als Verkäufer eigener Produkte.
Amazon verkauft im Internet sowohl auf eigene Rechnung als auch bietet Amazon seine Plattform als Marktplatz für andere Anbieter an.
Das Entscheidende aber ist nach Ansicht des EU-Parlamentariers Lange, dass der Anbieter Amazon den Fremdanbietern nicht dieselben Chancen einräumt.
Allerdings sind beide nicht gleich behandelt.
Denn Händler müssen auf dem Amazon-Marktplatz 25% ihres Gewinns an den Konzern abtreten und auch ihre Daten. Diese Daten nutzt Amazon nach Recherchen der EU-Wettbewerbskommission, um selber gegen die Marktplatzhändler zu konkurrieren. Mit lukrativen Konkurrenzprodukten unter eigenem Label. Gegen diese Wettbewerbsverzerrung hätten Händler wegen der quasi Monopolstruktur von Amazon beim Onlinehandel keine Chance, betont Bernd Lange gegenüber dem ARD-Studio Brüssel.
Ich kenne hier einige in der Region Hannover, die meinen, ohne die Amazon-Plattform nicht mehr ordentliche Geschäfte machen zu können.
Um den angeblichen Machtmissbrauch einzudämmen, will die EU-Kommission jetzt einschreiten. Wettbewerbskommissarin Vestager glaubt, über genügend Informationen zu verfügen, um Amazon in Kürze schriftlich mit einer formellen kartellrechtlichen Beschwerde zu konfrontieren. Amazon kann anschließend die entsprechenden Akten der Wettbewerbskommission einsehen und Stellung nehmen. Bisher lehnt der US-Konzern jeden Kommentar ab. Kommt die EU-Kommission abschließend zu der Einschätzung, dass eine Wettbewerbsverzerrung vorliegt, dann kann die Kommission Amazon zu einer Änderung des Geschäftsmodells zwingen und Geldbußen verhängen, und zwar in Höhe von bis zu 10% des weltweiten Jahresumsatzes. Und dieser Amazon-Umsatz liegt bei über 280 Milliarden US-Dollar.
Ralf Siener, der Online-Dienst Twitter hat mehr als 170.000 Konten gelöscht, auf denen Positionen der chinesischen Regierung verbreitet worden sein sollen, wohlgemerkt mit Falschinformationen und Propaganda. Da ging es um Angriffe auf die USA oder auf die Demokratiebewegung in Hongkong. Die Führung in Peking hat die Vorwürfe allerdings inzwischen zurückgewiesen. Steffen Wurzel.
China verbreite nicht Propaganda und Falschnachrichten über Twitter. Vielmehr sei die Volksrepublik selbst das weltweit größte Opfer solcher Fake News. Das sagte Hua Chunying, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums in Peking. Internationale Medien inklusive der Online-Dienste wie Twitter seien voller Lügen und teils bösartiger Gerüchte über China, sagte sie. Sie rief den US-Kurznachrichtendienst auf, die Twitter-Konten zu schließen, die China diskreditierten. Twitter hat nach eigenen Angaben zigtausende gefälschte Accounts gelöscht, die chinesische Staatspropaganda verbreitet hatten. Es handele sich dabei um mehr als 20.000 Konten, mit denen Falschnachrichten verbreitet worden seien. Außerdem wurden zusätzlich etwa 150.000 Konten gesperrt, die nur angelegt worden seien, um diese Falschnachrichten zu liken und zu retweeten. Die Propagandavorwürfe gegen Chinas Staats- und Parteiführung sind nicht neu. Seit Jahren versuchen die staatlichen Medien des Landes, das Narrativ der kommunistischen Führung in Peking weltweit zu verbreiten. Seit Wochen geht es bei diesen Propagandanachrichten vor allem um die Hongkong-Krise und um den Kampf gegen das Coronavirus. Über ihre englischsprachigen staatlichen Sender, Webseiten und Medienagenturen versucht die Pekinger Staatsführung, das Bild zu vermitteln, sie habe beim Kampf gegen das Coronavirus stets vorbildlich gehandelt und kaum Fehler gemacht. Missstände und Fehler werden verschwiegen. Auch Twitter spielt bei dieser Strategie eine wichtige Rolle. In China selbst ist Twitter seit Jahren gesperrt und nicht zugänglich.
Heute ist der internationale Tag gegen Kinderarbeit. Diesen Gedenktag hat die Internationale Arbeitsorganisation ausgerufen. Denn nach Schätzungen der Vereinten Nationen müssen weltweit über 150 Millionen Kinder schwer arbeiten, damit ihre Familien überleben können. Deutschland will den Kampf gegen Kinderarbeit zu einem Schwerpunkt der EU-Ratspräsidentschaft machen ab 1. Juli. Doch was bedeutet Kinderarbeit konkret? Muschborowska mit Beispielen aus Indien oder besser gesagt mit Schicksalen.
Seit die Ausgangssperre in Indien weitgehend wieder aufgehoben wurde, sind auf den Straßen von Delhi wieder deutlich mehr bettelnde Kinder zu sehen. Infolge der Corona-Pandemie ist die Wirtschaft des Landes zeitweise fast völlig zum Erliegen gekommen. Gerade für die armen Familien, die als Tagelöhner ihren Lebensunterhalt verdienen, gibt es jetzt kaum noch Arbeit. Lakshmi und ihre große Schwester verkaufen rote Rosen. An einer Straßenkreuzung in Delhi schlängeln sich die beiden Mädchen unerschrocken zwischen den Autos hindurch, sobald die Ampel an der Kreuzung der beiden mehrspurigen Straßen auf Rot gesprungen ist. Rosen, kauft Rosen, nur 10 Rupien, dann haben wir was zu essen. Die achtjährige Lakshmi, deren Name in Sanskrit Glück, Schönheit und Reichtum bedeutet, muss sich auf die Zehenspitzen stellen. Sie ist etwa so klein wie in Deutschland eine Vierjährige. Ihre Haut ist rau, das Haar struppig und die Augen sind trüb. Ganz offensichtlich hat Lakshmi ebenso wie ihre ein Jahr ältere Schwester von Anfang an zu wenig und zu schlecht zu essen bekommen. Die Mutter der beiden Mädchen sitzt am Straßenrand und hütet ihren Sohn. Wir versuchen, eine Arbeit für Tageslohn zu bekommen. Wenn das nicht klappt, fahren wir zum Markt und kaufen Rosen und verkaufen sie hier. Mein Mann ist krank. Andere Arbeit kann er nur ein paar Tage lang machen. Dann geht es mit seinen Gelenken nicht mehr. Also arbeiten auch die Töchter. Wie viele Mädchen und Jungen in Indien Kinderarbeit leisten, ist nicht genau bekannt. Die Nichtregierungsorganisation des Friedensnobelpreisträgers Kailash Satyarthi geht von knapp 12 Millionen aus, die indische Regierung von 4,4 Millionen. Sie zählt allerdings nur die illegal arbeitenden Kinder dazu, also solche, die etwa in Plastikfabriken oder Ziegeleien unter gefährlichen Bedingungen schuften. Kinder wie Lakshmi, die ihren Eltern bei der Arbeit helfen, werden nicht mitgezählt. Durch die Corona-Pandemie habe sich das Problem der Kinderarbeit noch weiter verschärft, klagten die Internationale Arbeitsorganisation ILO und das UN-Kinderhilfswerk UNICEF. Millionen Kinder könnten dadurch wieder zu Kinderarbeit gezwungen werden, hieß es in einer Kampagne angesichts des Welttages gegen Kinderarbeit. Seit 2016 ist in Indien Kinderarbeit für unter 14-Jährige gänzlich verboten und doch gibt es sie noch in vielen Bereichen. Armut sei die Hauptursache für Kinderarbeit, schreibt das indische Arbeitsministerium auf seiner Webseite. Die Regierung unternehme alles, um die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und Verstöße gegen das Verbot der Kinderarbeit aufzudecken und zu bestrafen.
So, und was steht da im Sportkalender, der Anfang des Jahres erschienen ist? 12. Juni, Beginn der Fußball-Europameisterschaft. Der Spielplan, 4 Wochen lang kicken 2 Dutzend Teams bei 51 Spielen. 12 Austragungsorte stehen fest, von Dublin im Westen bis Baku im Osten. Für Deutschland rollt München seinen Stadionrasen aus. Aber hätte, hätte, Viererkette, wegen Corona ist die EM verschoben um ein Jahr. Und deshalb hat der Kollege Burkhard Hupe im Moment ja doch so ein bisschen Phantomschmerzen.
Das Erstaunlichste an diesem vermeintlichen Euro-Eröffnungstag ist ja die Tatsache, dass man die Euro eigentlich schon fast vergessen hat. Vielleicht liegt es an der viel zitierten Corona-Verwirrung, die unsere Fußballinstinkte bereits außer Kraft gesetzt hat. Vielleicht liegt es aber auch an einem unerwarteten Comeback der Vernunft und erfüllt damit eine Hoffnung von Bundestrainer Joachim Löw.
Wir stellen fest, was zählt, nämlich Familie, Freunde, Mitmenschen, der Umgang miteinander, Respekt untereinander, dass das Dinge sind, was im Leben auch wirklich zählt.
Als Euro 2020 Erinnerungsstütze erklingt jetzt an dieser Stelle mal die Euro 2020 Musik, die auch im kommenden Jahr noch aktuell sein wird, wenn 2021 die Euro 2020 ausgetragen wird, die natürlich ihren Namen Euro 2020 behalten darf. Während sich also der Phantomschmerz über das Ausbleiben der Euro 2020 im Sommer 2020 Land auf, Land ab in erstaunlichen Grenzen hält, wurde hinter verschlossenen Türen tatsächlich schon ein Europameister ausgespielt. Italien gewann das E-Sports-Finale gegen Serbien. Deutschland schied übrigens bereits in der Vorrunde aus, aber das muss ja nicht unbedingt etwas bedeuten. Das Ausbleiben des Euro 2020 Sommers hat im Übrigen nicht zu einem Ausbleiben der Klebe- und Sammelbildchen für die Euro 2020 in diesem Sommer geführt. Im Gegenteil. Im Netz, bei YouTube, schauen viele tausend Menschen dabei zu, wie ein junger, selbstbewusster Mann Sammelpäckchen aufreißt und dann Bilder einklebt.
Jan Kubic, Tschechien. Luka Modric, da ist er. Der russische Keeper, Kapi.
Der russische Keeper Luka Modric. Eine gewagte Feststellung, die der eingangs gestellten Frage nach der Corona-Verwirrung eine nachträgliche Berechtigung verschafft.
Oh, Jan Sommer, oh, das ist Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Leute, CR7 im Pack hier, CR7 am Start, ja, Wolski.
Bleibt zu hoffen, dass CR7 im nächsten Jahr auch wirklich dabei ist. Auch wenn man nicht mehr so genau weiß, wo eigentlich. Denn von 12 Austragungsorten stehen mit Rom, Bilbao und Baku offenbar gleich 3 auf der Kippe. Denkbar also, dass München noch ein paar zusätzliche Spiele bekommt. Oberbürgermeister Dieter Reiter ist diesem Szenario durchaus zugeneigt.
Wenn es andere Städte gibt, die diese Austragung nicht mehr durchführen können oder wollen, dann stehen wir zu Gesprächen selbstverständlich gerne bereit.
Übrigens, Cristiano Ronaldo wird im Sommer 2021 ganz sicher nach München kommen, wenn er gesund bleibt. Denn an der deutschen Hammergruppe mit Portugal und Frankreich hat sich natürlich zwischendurch nichts geändert.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.